Wenn man jetzt über Stadt und Stadtgestaltung spricht, dann muss man ja die Stadt auch begreifen als ein schöpferisches Produkt von Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammenleben und sich eben die Stadt als Lebensraum gestalten. Insofern ist also der Mensch sozusagen ja der Ausgangspunkt und das Ziel gleichzeitig von Stadt.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhouse.
So, wir begrüßen euch zu einer weiteren Runde Munich Next Level. Eine geballte Gesprächseinheit zum Thema Zukunft einer besseren Stadt. Und Ideen, Inspirationen, Motivation, euer Leben und eure Stadt in die Hand zu nehmen. Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht mit Munich Next Level, dem Schwesterschiff von Muckbook. Und wir haben heute einen Gast, über den ich mich besonders freue, nämlich Lissy Kieser, die uns von ihren vielen Projekten berichten wird, die München auf eine ganz unmittelbare Art und Weise besser machen, weil sie nämlich direkt passieren und weil wir direkt hingehen können. Und deshalb wird es sicherlich ein ganz besonderes Gespräch, auf das ich mich auf jeden Fall auch ganz besonders freue. Und deshalb hallo, willkommen, liebe Lissy.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und wir haben schon gerade im Vorgespräch gesagt, es ist natürlich immer besonders schwierig, mit Menschen zu Gast zu haben, die man schon so lange kennt. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, eigentlich beruhigend, weil obwohl wir uns so lange kennen, haben wir uns noch nie wirklich in Ruhe länger unterhalten. Da musste jetzt erst ein Podcast kommen. Mhm. Und das lag aber auch daran, dass die Lissy eben eigentlich immer da ist, wo gerade Trubel ist. Man hat eigentlich aufgrund der Vielzahl der Projekte kaum die Möglichkeit, Lissy auch wirklich mal, so wie hier in diesem Tonstudio, unter vier Augen zu sehen, weil es einfach immer pulsiert.
Mhm. Und ich hatte natürlich auch oft Lust, mehr über die einzelnen Dinge zu sprechen und auch über die Intentionen, aber andererseits noch wichtiger ist ja, dass die Projekte, auch ohne dass man groß darüber spricht, funktionieren und so eine Eigendynamik entwickeln und auch verstanden werden.
Das gelingt euch, denke ich, durch eure Storys, die ihr erzählt, durch die Bilder, die ihr zeigt, ja auch schon ganz gut. Und apropos Bilder, genießen wir ja auch immer den für mich besonders entspannten Einstieg in diesen Podcast, weil ich einfach zuhören kann, indem wir Bilder in den Köpfen wecken. Meistens, wir sind ja ein positiv eingestelltes Medium, positive Bilder. Ich hoffe, das wird bei dir jetzt keine Weltuntergangsfantasie, indem wir 10 Jahre in die Zukunft reisen und dann die sogenannte Regnose anwenden, nämlich nicht jetzt in die Zukunft blicken, sondern wir sagen, wir sind jetzt im Jahr 2031. Wir fragen dich, treffen dich auf der Straße und du erzählst mir, was du eigentlich bis dahin so erlebt hast, in was für einer Stadt du jetzt gerade lebst. Ich hoffe, es ist noch München. Und was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Und wie sieht die Stadt aus, in der du dich dann bewegst?
Und in was für einem Zustand sich diese Stadt befindet. Also ich denke, wenn wir uns in 10 Jahren begegnen, dann befinden wir uns in einer ähnlichen Situation wie heute. Also es ist immer noch eine Situation des Übergangs und der Transformation. Also wie sollte es auch anders sein? Und wir unterhalten uns wahrscheinlich über verschiedene Aspekte oder verschiedene Bereiche, wo positive Entwicklungen auch gelungen sind. Also zum Beispiel im Unterschied zu heute sind, denke ich, viele kleinere Zentren entstanden, also urbane Zentren, an denen Menschen wohnen, arbeiten, interagieren, wo auch Sachen passieren, die sich über die Stadt auch verteilen. Ich denke, man hat vielleicht jetzt, wird man zurückblicken und sagen, schau, sowas wie Sugar Mountain war eigentlich auch eins von den Orten, an denen man mal ausprobiert hat, wie zum Beispiel ein Kulturzentrum eben auch ein urbanes Zentrum für einen Stadtteil eventuell werden kann, wo sich dann 10 Jahre später eben ein neues Quartier drumherum entwickelt hat, wo Leute auch wirklich arbeiten und wohnen, wo auch Büroflächen, alles Mögliche angesiedelt ist. Und ich denke aber auch, dass sozusagen das Zentren, also dass einerseits, dass man mehr ein Netz von Zentren über die Stadt verteilt hat, aber dass zum Beispiel auch die Stadt aufs Land hinaus sich bewegt. Und alle Orte, an denen verschiedene Dinge gleichzeitig passieren können, sind Orte von dynamischer Entwicklung. Und ich glaube, wir brauchen in der Hinsicht vor allem so eine Art Zuversicht, dass wir uns in so eine Richtung eben auch aktive Stadtgestaltung und Stadtgemeinschaft auch hinbewegen.
Hast du diese Zuversicht?
Ich habe diese Zuversicht auf jeden Fall schon. Also ich versuche natürlich auch immer einerseits mir zu überlegen, was sind eigentlich die Intentionen für die eigenen Aktivitäten, also wofür macht man das Ganze eigentlich? Und aber auch aus der Außenperspektive gibt es eine gewisse gesellschaftliche Relevanz, die das auch begründen, dass man so handeln oder agieren darf. Und was ich eben spannend finde, jetzt also an unseren eigenen Unternehmungen, dass eigentlich so eine Art Grundidee, also wenn man jetzt zum Beispiel aufs Lost Weekend blickt, da war ja schon, hat sich ja eigentlich schon abgezeichnet, diese Kombination von unterschiedlichen Bausteinen, also ein Ort, der aber mehrere Orte gleichzeitig abbildet. Eine Buchhandlung, ein veganes Café, ein Ort für Kulturveranstaltungen. Und,
der sogenannte Nutzungsmix.
Der Nutzungsmix. Und was sich eben jetzt über die Laufe der Zeit auch irgendwie der Radius vergrößert hat. Also nicht nur jetzt bei mir selbst. So, das ist ja wie so eine Art Steigerung auch mit dem Lovelace, sind nochmal ganz andere Aspekte dazugekommen. Hotel, ganz andere Veranstaltungsarten, Größen, ja, allein der Umfang ist ja nochmal gewachsen. Und jetzt sozusagen mit dem Sugar Mountain, was jetzt in seinen Dimensionen schon so umfangreich geworden ist, dass man eigentlich gar nicht mehr von Gastronomie und Eventprojekt spricht, sondern von einem Kultur- und Kunstprojekt. Die Gewichtung hat sich also total verschoben und die Gastronomie ist eigentlich nur noch so eine Art kleine Basis, die eben so eine Art Infrastruktur, die auch da ist, aber eigentlich geht es um ganz andere Dinge, nämlich Orte zur Verfügung zu stellen für die Stadtgesellschaft, an denen Interaktion, Kommunikation und Partizipation stattfindet. Und ich finde, man sieht es eben auch in vielen anderen Bereichen oder auch wenn ich mir euren Podcast anhöre, ist es für mich schon auch eine Ermutigung, dass das in ganz von vielen anderen Personen, Institutionen, Initiativen aufgegriffen wird in einer ähnlichen Art und Weise. Natürlich immer adaptiert und immer mit einem anderen Fokus, aber insofern glaube ich schon, dass da die eine Zukunftsperspektive drin liegt.
In dem Vernetzen von und Mischen von Dingen, die bisher nicht zusammengedacht wurden, oder in dem Thema der nachhaltigen Stadt?
Beides. Also ich glaube, da müsste man sich einfach fragen, Also auch was ist die nachhaltige Stadt oder was ist auch die lebenswerte Stadt? Und also auch jetzt im, wenn ich mich mit anderen vergleiche, die auch in so eine Richtung arbeiten, dann glaube ich, dass es, also es gibt mit Sicherheit viele Schnittmengen und Annäherungspunkte, über die man sprechen könnte, aber das wichtigste Kriterium, also meiner Meinung nach, oder die wichtigste Schnittmenge, finde ich, kann man ziemlich deutlich auf zwei Aspekte oder auf zwei Punkte, also für mich selber, so runterbrechen. Und das ist eben zum einen, ist es ein Paradigmenwechsel fast schon, kann man sagen, in dem Menschenbild, was dem Ganzen zugrunde liegt, weil, also ich finde, wenn man jetzt über Stadt und Stadtgestaltung spricht, dann muss man ja die Stadt auch begreifen als ein schöpferisches Produkt von Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammenleben und sich eben die Stadt als Lebensraum gestalten. Insofern ist also der Mensch sozusagen ja der Ausgangspunkt und das Ziel gleichzeitig von Stadt, weil was anderes ist es als der Begegnungsort und gemeinsame Lebensort von Menschen. Und also wenn es sozusagen gelingen könnte, dass man die Realität, die ja eigentlich schon gegeben ist, dass nämlich der Mensch im Mittelpunkt steht, wenn man die auch anwenden würde auf Stadtplanung, Stadtgestaltung, auch aufs Zusammenleben. Das sind natürlich ganz, ganz umfangreiche Themen, die damit zusammenhängen. Dann hätte man eine lebenswerte Stadt, die sich eben am Menschen orientiert, als soziales Wesen und als Wesen, was im Grunde einen positiven Beitrag leisten möchte und was auch lern- und handlungsfähig ist. Das bedeutet, diese vielen Herausforderungen, die eigentlich entstehen, wo wir sagen, wir müssen ja Orte schaffen, wo die Leute sich begegnen können und wo sie auch teilhaben können. Ja, warum das Ganze? Ja, weil nur auf diese Art und Weise wirklich Leute ins Denken und Handeln kommen, weil da der Ort oder die Situation ist, wo man Wissen vermittelt und was dann eben sozusagen wiederum dazu führt, dass Menschen auch aktiv ihre Stadt und ihren Lebensraum gestalten.
Also du denkst eben vor allem auch, das Thema nachhaltige Stadt muss vielmehr auch auf sozialer Ebene gedacht werden, nicht nur auf ökologische Richtlinien blicken.
Richtig, ja, genau. Also zum einen, das Soziale ist eben eine ganz wichtige Dimension, die wir, glaube ich, wieder zurückholen müssen, eben in den Diskurs und auch priorisieren müssen. Und zwar aus einer überhaupt nicht jetzt irgendwie naiven Weltsicht, sondern weil das einfach eine Voraussetzung oder auch eine Bedingung oder es ist, das ist sozusagen wie ein, es ist eine Sache, die wir jetzt ständig ausblenden, ja, dass es eben über die rein funktionale Ebene, es gibt noch andere Bedürfnisse, also es gibt eben auch die Bedürfnisse der Menschen und nicht nur der Autos zum Beispiel, ja, wenn man jetzt mal konkrete Beispiele machen will, und daran kann man sich sehr gut orientieren. Wenn man, also um das vielleicht jetzt nochmal von diesem Sozialen, eben dem noch einen zweiten Aspekt hinzuzufügen, wenn es eben ganz konkret um Planung und Design geht, dann würde ich sagen, der Funktionalismus, ja, der ja die Stadt auch nicht lebenswert macht auf eine Art und Weise, weil man vieles eben runter reduziert auf eine vermeintliche Zweckbestimmtheit, da sollten wir eben auch einfach uns wieder zurückbesinnen, meiner Meinung nach, auf das Prinzip der Schönheit, ja, oder was es ja auch mal gegeben hat, oder dass die Schönheit auch nicht die Schönheit der Dinge, die Schönheit von auch funktionalen Dingen, alles, was uns im Alltag begegnet, ist ja auf eine Art und Weise auch gestaltet und designt. Nur momentan ist es eben auf eine oft sehr nicht ansprechende und schreckliche Art und Weise gemacht. Es könnte aber viel schöner sein und dadurch auch viel mehr Leute mitnehmen. Und das sind, glaube ich, ganz konkrete Handlungsfelder,
und da auch, muss man
an
vielleicht
denen
auch wissen,
man arbeiten kann.
Zu deinem Hintergrund, bevor du Kultur- und Gastroort-Schafferin wurdest und Hotelbetreiberin, kommst du ja eigentlich aus dem Design, oder?
Ich habe ursprünglich Kunstgeschichte studiert und das ist für mich auch immer für mich so eine innere Orientierungshilfe, also auch wenn ich mir selbst Sachen erklären muss oder so. Also ich finde gerade so ein kunstgeschichtlicher Kontext oder eben auch ein kulturgeschichtlicher Kontext, der hilft einem, vieles einordnen zu können oder auch zum Beispiel solche Dinge, wenn man sich fragt, als Unternehmer, warum sind die Hürden der Bürokratie so immens? Warum wird einem das Agieren so schwer gemacht von allen möglichen Seiten?
Da hilft jetzt Kulturgeschichte.
Da hilft mir die Kulturgeschichte, weil ich mir dann erklären kann, okay, wir haben eben jetzt zu uns auseinanderzusetzen. Das sind jetzt sozusagen die Früchte des Funktionalismus, der irgendwie ein halbes Jahrhundert bestimmt hat. Der jetzt aber langsam wieder überwunden wird. Ja, also man kann es ja, wenn man mal einen längeren Zeitraum, in Anführungsstrichen länger, anschaut, dann sieht man, es gab auch vor gar nicht allzu langer Zeit, man kann sogar sagen bis 1950, es gab auch, also das Design war nicht ohne Ornament oder ohne Schönheit. Es war jetzt einfach nur ein Abschnitt, so die letzten 50, 60 Jahre, die natürlich unsere Gegenwart prägen, weil diese ganzen Bausünden aus den 50er, 60er, 70er Jahren, das ist diese Kultur, die wir ja heute jetzt eben, in der wir leben und die wir noch sehen und die uns auch so sehr prägt, und das müssen wir eben jetzt, kann man das wieder überwinden. Und also insofern ist es immer eine ganz gute Möglichkeit, über die eigene Gegenwart einfach nochmal dem einen komplexeren Rahmen zu geben und zu gucken, wo man sich da eigentlich bewegt.
Das führt zwar jetzt ein bisschen weg, aber vielleicht steckt da ja noch was drinnen. Es gibt ja durchaus auch viele Menschen, die sagen, gerade diese funktionalen und schlichten und reduzierten Formen, sei es jetzt beim Geschirr oder beim Haus, ist das, was sie besonders schön finden.
Das stimmt. Also ich glaube, man darf nicht verwechseln. Jetzt ein minimalistisches Design kann natürlich auch ein sehr, sehr schön sein. Ja. Ich glaube, also man muss sich mehr überlegen, oder um mal ein konkretes Beispiel zu machen, wenn man sich die Rankings der schönsten Städte anschaut. Ja, was wird als schön empfunden auch? Das sind immer Städte, sowas wie Rom, Prag, alles eine Architektur, die auch aus einer anderen Zeit stammt, wo man vielleicht auch eine Architektur geschaffen hat, die auch in Schönheit alt werden kann, ja, die immer funktioniert. Und vieles, was sozusagen der Funktionalismus als überflüssig erachtet, hat eben eine ganz wichtige Funktion trotzdem in der menschlichen Wahrnehmung und für wo wir uns wohlfühlen, Orte, an denen wir uns wohlfühlen. Und man fühlt sich eben nicht wohl in einem total durchgestylten, sleeken Büroraum, Einkaufssituation und so weiter und so fort, sondern es sind eigentlich, wenn man genau hinguckt, immer Orte, die sich auch durch eine gewisse Imperfektion auszeichnen, die auch wieder eine Art Lebensqualität herstellt. Weil man braucht also man muss sozusagen Anknüpfungspunkte auch zur Verfügung stellen, damit die Menschen sich mit den Orten verbinden können. Und das entsteht nicht, indem ich eine total glatte Oberfläche habe, sondern das entsteht eben dadurch, dass, was weiß ich, jede U-Bahn-Station anders ausschaut. Und vielleicht, also nicht nur, ich habe eine U-Bahn-Linie und die hat nur den Sinn und Zweck, mich von A nach B zu transportieren, sondern eventuell ist jede Station anders gestaltet und die U-Bahn-Linien selbst werden zur Touristenattraktion, weil die Leute aussteigen und Fotos machen und weil man sich verorten kann. Aha, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da. Und das sind, glaube ich, Dinge, die eigentlich eben der menschlichen Wahrnehmung viel mehr entgegenkommen.
Ich denke, in der Arbeitswelt ist es ja auch ein schönes Beispiel, was wir erleben im Muckbook Clubhaus, wie diese nicht perfekten Zwischennutzungen, wie beliebt die sind für Workshops oder auch als Arbeitsplatz, während ich mich ja schon immer gefragt habe, wie man in diesen sterilen Legehennen-Batteriebüros überhaupt arbeiten kann. Da sind wir, leuchtet sofort ein, was du da mit Funktionalität meinst. Und gehen wir aber wirklich nochmal tatsächlich zu diesem Ausgangspunkt zurück, wie du angefangen hast, aktiv in diese Stadt einzugreifen. Das war ja meiner Meinung nach das Lost Weekend. Wo warst du davor eigentlich?
Ich war davor in Berlin und habe als Restaurantleiterin im Cookies Cream gearbeitet.
Ja, okay. Genau. Genau, da die Gastro-Erfahrung gesammelt und dann eben, alle Hörer werden es kennen, das Lost Weekend, auch mit dem bei Instagram viel zitierten Spruch Capitalism Kills, oder?
Love Kills Capitalism.
Okay, Love wäre viel besser. Und dort hast du, was vorhin schon kurz angeklungen ist, gesagt, du willst Gastro auf eine ganz neue Art und Weise machen, nämlich auch noch gleich einen Buchladen rein. Erzähl mal kurz, was die Geschichte vom Lost Weekend war.
Also das Lost Weekend war eben, also für die Leute, die das nicht kennen, eben in einer ehemaligen Universitätsbuchhandlung ein veganes Café in Kombination mit einer Buchhandlung, Schwerpunkte, Philosophie, Geschichte, Politik, Reportage, Gegenwartsliteratur. Und es war eben ein Ort für Kulturveranstaltungen, das heißt sozusagen nach den regulären Ladenöffnungsschließzeiten gab es abends immer noch so eine Art Programm, mal Musik, mal Lesung, mal Performance, mal Diskussion. Und zu dem Zeitpunkt war meine Intention vor allem aus diesem Tierrechtskontext tatsächlich geprägt, weil das Lost Weekend damals die erste vegane Coffeeshop war, also so eine, wo man eine Selbstbedienungssituation hat und wo man auch große Tische hat, wo die Leute eben lange sitzen dürfen und auch arbeiten dürfen, wie so eine Art Coworking Space, ohne dass man sich da aber extra einmietet. Und ich habe eben immer davon geträumt, dass man diese vegane Idee auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise als das neue Normal etabliert, indem man eben ein Café macht, was sich selber nicht als vegane Gastronomie kommuniziert, sondern wo man über ganz andere Dinge spricht und übrigens nebenbei und ganz selbstverständlich ist es auch vegan, damit man ein möglichst großes Publikum erreicht und das auch mal aus so einer Öko-Nische rausholt und eigentlich wie so ein Emanzipationsschritt, das auch gleichberechtigt neben andere Gastronomie-Konzepte zu stellen, eben indem man nicht explizit drüber redet, sondern dass man nicht hingeht, weil es vegan ist, sondern weil es da übrigens einfach den besten Kaffee in der Gegend gibt oder weil die Atmosphäre am tollsten ist oder weil es das interessanteste Programm und weil man da abends auch Bier trinken kann und so weiter und so fort. Genau, da war der Schwerpunkt eben stark auf diesem
Da hast du wahrscheinlich auch schon erste Erfahrungen mit der Verwaltung gemacht, oder? Wie ist es denn gewesen? Das war das einfach zugleich Laden, Café und abends noch Kulturbühne zu sein?
Das war tatsächlich erstaunlich leicht und ich glaube, deswegen haben wir auch in der Richtung weitergearbeitet, weil wir eben gemerkt haben, dass uns das einfach total Spaß macht, die Themen, die sowieso miteinander zusammenhängen, eben auch auf unterschiedliche Art und Weise dann zu transportieren. Weil, also du siehst, wir denken ja immer gerne auch ein bisschen so um die Ecke und noch weiter und in die Vergangenheit. Und ich glaube, da kann ich auch für meine zwei Partner, für den Gregor Wölte und den Michi Kern auch sprechen, dass diese Art, diese Herangehensweise oder wenn wir zum Beispiel sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit der Mensch-Tier-Gesellschaft, beschäftigen wir uns ja eben auch mit der Gesellschaft an sich. Und wenn wir uns mit der Gesellschaft beschäftigen, beschäftigen wir uns sozusagen auch auf der Diskursebene mit Geschichte, Philosophie, Soziologie. Es ist auch in einem gewissen Sinne politisch, was man macht. Und es hat auch eine bestimmte Ausrichtung. Und wenn man sich eben für bestimmte Dinge interessiert und das Ganze auch eine politische Aussagekraft haben soll, dann macht es nur Sinn, das eben auch zum Beispiel über Veranstaltungen nochmal abzubilden. Und natürlich geht es dann nicht nur um vegane Ernährung oder Ernährung an sich oder industrielle Landwirtschaft und solche Sachen, sondern wir haben eben viel im Bereich Politik, Bildungspolitik gemacht, auch mit Institutionen, auch mit Vertretern aus der Parteipolitik und so weiter, aus der Kommunalpolitik, aber eben auch das Gleiche wieder übersetzt in den Literaturkontext, übersetzt auch in den kreativen Kontext, in die Musik, ja, und so weiter. Also da gibt es eben viele, viele Möglichkeiten, wie man eigentlich ja dann doch immer über die gleichen Dinge spricht.
Genau, so habt ihr dann ja auch weitergemacht mit dem Lovelace. Auch ein Projekt, das wohl wirklich jeder kennt, weil man das Gefühl hat, es wurde überall davon geredet. Und ich habe mir auch kürzlich nochmal euer Buch angeschaut, das ihr zum Glück danach produziert habt, wo die ganze Geschichte nochmal von den ersten Fotos beim Renovieren bis zur Abschlussparty abgebildet war. Und wenn man das durchblättert, sieht man auch das ganze Spektrum, dass auch kultur- und gesellschaftskritische Themen immer eine Rolle spielen. Wie gelingt es dir da aber doch auch immer, diesem Weg treu zu bleiben und das nicht aus dem Blick zu verlieren, in dem Alltagsgeschäft, wo es ja auch viel um finanzielle Risiken und um Erlöszwang oder sagen wir mal wirtschaftliche Zwänge geht. Und wenn man sicher hast du auch im Lost Weekend erlebt, dass bei der Party, wenn du die Speed-Dating-Party ausschreibst, doppelt so viele Studenten kommen, wie wenn du den neuesten Roman von Herrn Brickmann vorlesen lässt. Wie konntest du hier dem Weg treu bleiben und wie gelingt dir das?
Also Speed-Dating-Partys haben wir tatsächlich nie gemacht.
Das war nur eine spontane Geschäftsidee.
Ich weiß, was du meinst. Also das muss man natürlich aushalten können, aber es gibt eine Mischung oder man findet auch eine Balance oder man muss einfach die Maßstäbe von Erfolg oder auch wirtschaftlichem Erfolg oder überhaupt, was verstehe ich darunter, wann ist jetzt mein Projekt erfolgreich oder nicht, braucht man eben passende Maßstäbe. Und wir orientieren uns eben nicht an den Maßstäben des Turbokapitalismus, wo Leistung nur definiert wird durch Gewinnmaximierung und durch Fehlerfreiheit, sondern die Leistung von einem Unternehmen besteht zum Beispiel auch darin, was es für eine soziale Kraft sein kann. Und die Veranstaltungen finanzieren sich natürlich auch gegenseitig, dass man hat kommerziellere Bereiche und man hat unkommerziellere Bereiche Und dadurch, dass man beide Welten auch bedient, in Anführungsstrichen, kann man die unkommerziellen Sachen eben mitfinanzieren. Und das war uns eben wirklich wichtig und das hat auch echtes Geld gekostet. Und wir haben viele, viele, viele Veranstaltungen gemacht, wo wir drauf gezahlt haben oder wo wir bei Null rausgekommen sind. Aber das ist ja sozusagen auch Teil des eigenen sozialen Engagements. Also was will man auch selber? Es ist ja sowieso ein Segen, wenn man von der eigenen Arbeit, von den eigenen Projekten, wenn man selbstständig ist, wenn man sich die Sachen selber ausdenkt und so weiter, wenn man davon leben kann, ist ja eh schon toll. Und dass man dann auch Sachen einfach möglich macht, also das ist halt so eine Liebe zur Sache oder wie man sagt, ja. Und natürlich braucht man da eine gewisse Leidenschaft auch für Themen, aber ich denke schon, dass wir, und du wahrscheinlich auch, so wie ich dich erlebe, man steht schon eher auf der Seite der Idealisten, ja, und was ich aber auch schön und wichtig finde. Und
aber das Spannende ist ja, dass ihr genau diesen Schritt weitergeht, wo es ja wirklich dann eben spannend wird und auch in die Stadtveränderung hineinreicht. Die Idealisten, die man sonst so kennt, laufen ja rum und erklären, welche Ziele sie haben. Aber dieser Schritt in die Umsetzung bringt ja eben auch wirklich Risiken mit sich, die eben auch wieder einen ganz anderen, pragmatischeren Umgang, denke ich mal, mit vielen Themen verlangt. Und da ist sicher spannend, dass ihr die Balance sehr gut schafft zu bewahren. Und das ganze Thema Lovelace ist, glaube ich, von vorne bis hinten da eine schöne Geschichte. Auch da war ja das ganze Thema, auch das vegane Thema natürlich integriert. Ihr hattet Kinderprojekte, wo ihr kostenlose Übernachtungen für die Waisenhäuser organisiert habt und den ganzen Impact für die Kulturstadt München braucht man gar nicht erwähnen, der war sowieso immens. Dann hatte man aber doch das Gefühl, da es ja eine Zwischennutzung war und es nicht ganz so lang ging oder zumindest die Verlängerung nicht möglich war, wie man sie sich vielleicht erhofft haben könnte bei einer Zwischennutzung. Ist das auch was, wo man vielleicht sagt, jetzt langt's mir für die nächsten 10 Jahre, aber jetzt kommen wir zum Sugar Mountain. Jetzt mitten in Corona packt ihr wieder so ein Riesending an und wieder mit enormen sozialen und gesellschaftspolitischen Zielen. Und da möchte ich jetzt eben gerne mit dir nochmal ein bisschen von dir erzählt bekommen, weil das Ding ist ja jetzt wirklich brandneu. Selbst auf Muckbook ist es gerade erst in der Entstehung, wahrscheinlich wenn der Podcast gesendet wird, gerade schon veröffentlicht. Und deshalb hier auch aus erster Hand nochmal die Geschichte dieses Sugar Mountain. Was wollt ihr dort erreichen? Du hast schon gesagt, es ist im Grunde eine Art Stadtteilentwicklung sogar dahinter.
Also das Sugar Mountain ist eben geplant als Kunst- und Kulturprojekt und ganz konkret geht es da um eine Fläche, eine ehemalige Industriefläche in Obersendling. Das ist eben ein altes Betonwerk, was jetzt gerade oder eben die letzten Jahre nicht mehr in Betrieb war, eine Industriebrache sozusagen. Wo es aber natürlich eine Projektentwicklung gibt, eine Quartiersentwicklung, wo die Baumaßnahmen teilweise auch schon begonnen haben, was aber eben ein langfristiges Stadtentwicklungsprojekt ist. Und bis zum Beginn dieser eigentlichen Bauphase hat sich jetzt eben wieder eine Zwischenzeit ergeben von 2 oder mehr Jahren, in der in dieser Industriearchitektur, so wie sie jetzt da heute noch steht, eine Zwischennutzung stattfindet. Und diese Zwischennutzung heißt eben jetzt Sugar Mountain und es ist eine Kombination aus einer Halle, in der eben eine Konstruktion aus Bühnenteilen, Wege, Stege, Plattformen, Tribünen, so eine Art Landschaft von uns jetzt installiert wurde, wo unterschiedlichste Kulturveranstaltungen eben wieder stattfinden werden. Also ein Programm, ein wirklich kuratiertes, gestaltetes Programm. Und gleichzeitig, und das macht das Ganze eben jetzt auch im Stadtkontext vor allem auch interessant, gibt es einen sehr, sehr großen Außenbereich, also über 5000 Quadratmeter Außenfläche, die von uns so gebaut wird, dass der Fokus auf urbanen Bewegungsräumen liegt. Also das bedeutet, es gibt unterschiedliche Sportplätze zum Beispiel, einen großen Basketballplatz, einen Skatepark bauen wir jetzt gerade ab Mitte April. Es gibt Ping-Pong, Boulderwände, also alle Arten von sportlicher Aktivität, die man sich vorstellen kann. Das Ganze aber eben nochmal mit einem zusätzlichen Layer von Gestaltung versehen. Also da wird es eben auch draußen große interaktive Skulpturen zum Beispiel geben, also große Wandmalereien, die nochmal mit Augmented Reality drüber so eine zusätzliche Ebene bilden. Ja. Natürlich auch klassische Künstlerkollaborationen in allen möglichen Disziplinen. Es ist also, weil man einfach so viel Platz hat, so viel Fläche, so viel Raum, ist es natürlich auch für künstlerische Interventionen ein ganz, ganz toller Ort. Es wird natürlich dort auch eine ständige Gastronomie geben, so eine Art Biergarten. Aber der Witz an der Sache ist, was wir schaffen wollen, ist ein Gelände zu kreieren, was eine Aufenthaltsqualität bietet, jetzt über eine Veranstaltungsfläche hinaus, sondern es soll wirklich ein Ort sein, der für die Nachbarschaft, für alle Münchner, jeder, der dorthin kommen möchte, immer zugänglich und benutzbar ist. Also sozusagen ganz unabhängig von uns als Location-Betreiber und auch ganz unabhängig von einem Programm, kann man eben dort hinkommen und wir hoffen eben, dass durch diese Kombination von eben unterschiedlichen Angeboten so eine Dynamik entsteht, ein ganz, ganz gemischtes Publikum auch dorthin kommen wird, alt, jung, Touristen, Einheimische.
Und auch alle Milieus. Ja.
Und auch alle Milieus.
Das ist sicherlich was, was ihr mit Lost Weekend und Lovelace bisher nicht in der Regel hattet. Das ist wahrscheinlich doch irgendwie so die Münchner Blase in einer gewissen Schicht, die man anspricht.
Oder? Also es hat sich gesteigert. Das Lost Weekend war natürlich sehr, sehr studentisch geprägt, einfach weil es direkt in der Uni ja quasi war. Und es hat sich jetzt der Radius eigentlich erweitert, was eben sehr, sehr schön ist. Und auch diese Idee von einem Happening Place, also ein Ort, der eben wie so ein Experimentierfeld auch funktioniert, das hatten wir eigentlich im Lovelace auch zum ersten Mal auch so formuliert. Ja, das hieß ja auch im Untertitel A Happening Place. Ja, es ist keine Business-Idee, sondern es ist ein Experiment. Ja, wir wollen keine Gäste, wir wollen Kollaborateure und da haben wir uns das ja so auch als erstes Mal wirklich für uns selbst auch ausformuliert und das ist eigentlich eine sehr schöne Fortsetzung jetzt von dieser Intention.
Das ist ja überhaupt der schönste Satz. Wir wollen keine Gäste, wir wollen Kollaborateure. Ja,
ja, richtig.
Das bringt es wirklich auf den Punkt.
Genau. Und nur so, glaube ich, lassen sich eben auch insgesamt Veränderungen auch im großen Kontext herstellen. Also dieses, dass einer die Probleme löst oder dass eine einzelne Person
die Antwort weiß,
das gibt es nicht. Ja, das wird nicht passieren, sondern wir brauchen eben jetzt so eine Hinwendung zum Gemeinschaftssinn, damit wir eben aus der Gemeinschaft heraus auch profitieren können. Und eben auch Veränderung stattfinden kann.
Und wie leicht fällt es dir in dieser Stadt, solche Projekte umzusetzen? Denkst du, es wäre leichter, wenn ihr jetzt in Berlin oder in Freiburg oder Dortmund wärt? Also gerade auch Thema Verwaltung, Politik, Förderung, Unterstützung.
Ich finde, in München ist wirklich schon vieles möglich. Und Also für mich empfinde ich es schon, also so am richtigen Ort zu sein. Ich kann mir jetzt gerade eher nicht vorstellen, oder ich weiß es nicht, ob man es jetzt in anderen, aber es geht mit Sicherheit in anderen Städten, kann man natürlich auch auf so eine Art und Weise agieren. Und ich glaube, man hat aber auch überall ähnliche Probleme. Also jetzt zumindest, wenn man über Deutschland spricht, weil die Bürokratie ist ja kein münchnerisches Problem, sondern das ist ja wirklich eine Mentalität, die über München hinausgeht. Und ich glaube aber eben auch, oder so habe ich das eben auch erlebt, es gibt immer Leute, die bereit sind, einem zu helfen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die auch an bestimmte Ideale und Ideen glauben. Und die gibt's auch in einer vermeintlich konservativen Stadt wie München. Also im Gegenteil, ich finde, man muss sich wirklich hier auf die positiven Sachen konzentrieren und die Leute, die Fähigkeiten, die Kapazitäten, die Kreativität, das ist alles in Hülle und Fülle vorhanden.
Ja, und auch natürlich gewisse finanzielle Mittel, die in anderen Städten vielleicht nicht in der Form da wären. Ich glaube, das Sugar Mountain ist jetzt ja auch, wird ja auch unterstützt von dem Investor, weil er halt in München genug Potenzial hat, um das auch zu investieren, was ihr gerade da als Grundlage braucht.
Ja, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Also das ist eine sehr enge Zusammenarbeit, eben auch mit dem Eigentümer von dem Gelände, wobei das wirklich auch auf einem echten Interesse basiert, jetzt hier Kultur möglich zu machen. Und es ist auch ein langfristiges Bestreben, sozusagen eigentlich jetzt wie so eine Art Initiation durch dieses Sugar Mountain für diesen Stadtteil in Obersendling zu liefern, aus dem heraus dann später in diesem langfristigen Quartier, was da entstehen wird, auch wieder ein kulturelles und urbanes Leben stattfindet, um das jetzt einfach mal schon auch ins Bewusstsein von der Stadt zu holen. Und ich finde, das Timing könnte eigentlich nicht besser sein.
Hoffen wir mal, dass Corona euch nicht zu lange hinhält mit den kulturellen Nutzungen. Gehst du da manchmal schlaflos aus einer Nacht heraus, wenn du dir denkst, oh Gott, wenn du vielleicht aus Versehen vor dem Einschlafen nochmal Nachrichten gelesen hast und du dir denkst, womöglich hören diese Corona-Maßnahmen nicht auf, bis wir die Zwischennutzung beendet haben.
Es ist natürlich ärgerlich, dass alles so lange dauert, aber grundsätzlich bin ich zuversichtlich, weil egal wie die Umstände sind und wie sich die Lage entwickelt, also dieser Ort, den wird es auf jeden Fall geben. Es ist ja sozusagen eine Frage der Skalierung. Wie groß können die Veranstaltungen sein? Wie viele Leute dürfen denn dann kommen? Aber wir haben Platz. Es ist alles Open Air oder es ist zu einem Großteil Open Air. Es gibt zig ausgearbeitete Konzepte für die ganze Wege. Wie leitet man das? Wie kann man das zonieren, das Gelände? Wie kann man das aufteilen? Und so weiter und so weiter, dass das eben auch unter diesen ganzen Voraussetzungen benutzt werden kann. Und dadurch, dass es eben auch eine Art öffentlicher Ort ist, wird dort ein Leben entstehen.
Mhm. Super. Also wir drücken die Daumen, dass man auch möglichst schnell die kulturellen Ereignisse erleben darf. Mhm. Und genau, weitere Zwischennutzung habt ihr aktuell in der Leopoldstraße 7 noch, gell? Das ist der...
Das Wonder Valley.
Wonder Valley.
Ein Bürohaus, was wir zwischennutzen. Wir hatten da jetzt gar nicht so groß drüber gesprochen eigentlich. Das war für uns wirklich mal so ein Ausprobieren, wie das eigentlich geht mit Bürozwischennutzung. Ist ja eigentlich nicht unser Hauptthema, aber da sind wir schon auch ganz happy und experimentieren da vor uns hin. Und ich denke, dass das auf jeden Fall auch ein Thema ist, also Creative Studios, Offices mit zu integrieren, auch in zukünftige Konzepte. Das können wir uns auf jeden Fall ganz, ganz gut vorstellen.
Ja, also zum Thema einer lebendigen Stadt. Also das war ein schöner Einblick in und ein schöner Ritt durch diese Möglichkeitsräume, die es in München gibt und durch die und diese beeindruckende Schaffenskraft des Teams Michi Kern, Lissi Kieser und Gregor Wölche, die als Trio Infernale hier ein Ding nach dem anderen rocken. Und deshalb ist natürlich auch interessant, über deine Kräfte zu reden. Wir fragen ja immer bei Munich Next Level, so wie, mit welcher Superkraft, welche würdest du dir wünschen, um ins nächste Level zu kommen? Bei euch hat man ja den Eindruck, ihr habt schon viele Superpowers irgendwie bei euch entdeckt. Vielleicht liegt es auch am Yoga-Studio von Michi Kern oder an der veganen Ernährung. Über das Thema Tierschutz haben wir noch gar nicht geredet, außer am Rande bei Lost Weekend.
Beim nächsten Mal.
Vielleicht ist es auch eben die besonders sorgsame Ernährung. Aber genau, welche Eigenschaft würde dich deiner Meinung nach in dieser Stadt am schnellsten nach vorne bringen?
Also eine Superpower, die ich mir selber wünsche und aber auch allen anderen, ist schlicht die Fähigkeit oder die Kraft zu vertrauen. Ja? Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, aber wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man, dass in unserer Gegenwart eben die Kraft zu vertrauen wirklich eine Superpower ist, weil wir ganz anders sozialisiert sind, also sozusagen schon von unserer ganzen, von dem ganzen Bildungssystem, wie wir aufwachsen, sind wir eben genau auf das Gegenteil sozusagen konditioniert, ja, eben Leistung definieren durch die Fehlerfreiheit, alleine Aufgaben lösen, spezifisches Fachwissen, nicht nach links und nach rechts gucken, Kontrolle, 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 prüfen, Noten,
Angst,
genau. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, einfach Dinge, die uns oder eine Sozialisierung, die uns eben total dahingehend prägt, dass wir diese Fähigkeit, eben das Zutrauen in den anderen und damit auch in die positive Zuversicht, ja, dass eben auch in der Gemeinschaftssinn und aus einer Gemeinschaft heraus eben auch komplexe Probleme gelöst werden können. Das ist eigentlich eben die Superpower, die ich mir wünsche oder eben der Paradigmenwechsel, nach dem ich mich sehne, um die Zukunft positiv gestalten zu können.
Ja, klingt auf jeden Fall, als würde es München nötig haben in vielen Bereichen unserer städtischen Akteure, die wir so haben. Dieses gegenseitige Misstrauen ist in der Tat oft ein Hindernis an der Veränderung. Welche Bücher sind wir bei der Leseliste? Welche Bücher gibst du uns denn mit, bevor du uns...
Bücher beziehungsweise auch einen Film.
Und Podcast und Filme und Websites.
Was? Erst nennen, also sozusagen von der Kunstgeschichte her kommend. Eine meiner Heroes in dem Zusammenhang ist der bekannte Grafikdesigner und Künstler Stefan Sargmeister. Er hat einen Film gemacht, der heißt The Happy Film. Es ist eigentlich eine Art Selbstversuch, der da dokumentiert wird, wo er ausprobiert, auf welche Art und Weise er selber glücklicher werden kann, und in dem Zusammenhang kommt er auch zu sprechen auf die auf die allgemeine Geschichte von Schönheit oder eben auch von Glück. Man kann sich in dem Zusammenhang auch anhören einen Podcast, in dem er eben über die Bedeutung der Schönheit auch ganz ausführlich spricht und wo es auch nochmal so einen Exkurs in die Vergangenheit gibt, in die Kulturgeschichte, wo man eben das auch nochmal sich erklären lassen kann, wie der Funktionalismus sozusagen, wie es überhaupt so weit kommen konnte.
Wo findet man den Podcast?
Den Podcast findet man, ich habe den einfach rausgesucht.
Bei Spotify Sagmeister.
The Next 20 Years, Stefan Sagmeister on the Importance of Beauty. Der hält ganz, ganz viele Vorträge, also wer die Gelegenheit hat, ihn auch mal live zu sehen, sollte das, falls man wieder Live-Veranstaltungen besuchen kann oder auch online sich das auch mal anhören. Und dann Literatur. Einmal habe ich mitgebracht Bradley L. Garrett. Da gibt es eine Publikation, die heißt Explore Everything, Place Hacking the City. Das ist Bradley Garrett ist eigentlich eine Art urbaner Abenteurer, könnte man sagen, der die verschiedenen Städte, Großstädte dieser Welt bereist, Detroit, London, Chicago, Paris, und sich dieser Städte wieder bemächtigt, indem er eben auf alle möglichen Türme, Brücken und so weiter raufklettert, in den Untergrund sich bewegt und so weiter. Also das ist jetzt natürlich kein Vorbild für jeden, aber die Botschaft oder was man auch lernen kann von ihm ist eben, wie man sich eben dem eigenen Stadtraum auch wieder bemächtigen kann, indem man die Perspektive wechselt, ja, wie man neue Orte auch entdecken kann, weil die Flächen und die Orte, sie sind ja alle da. Wir müssen sie nur anders benutzen. Mhm. Und das kann man in so einer extremen, an so einem extremen Beispiel, glaube ich, ganz gut ableiten, wie das gelingen könnte. Und dann eben noch zwei Beispiele aus der aus den Geisteswissenschaften. Eben einmal Rutger Bregmann, im Grunde gut, deutscher Historiker, der vor allem eben mit dem Mythos aufräumt, dass der Mensch im Grunde schlecht ist. Er verkündet eben eine neue Prämisse. Der Mensch ist von Natur aus im Grunde gut und belegt es eben auch sehr, sehr interessant an Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte, wirklich Mythen der Wissenschaft, die er wissenschaftlich widerlegt. Es ist sehr, sehr kurzweilig auch anzuhören und da hat man auch sehr, sehr viele Aha-Momente. Und zu guter Letzt.
Gerade auch in Corona-Zeiten übrigens ein guter Lesetipp, wenn man immer wieder ins Zweifeln gerät, wie die Menschheit denn so tickt, habe ich das auch schon öfter als Literaturtipp gehört, weil es, glaube ich, gerade jetzt auch ein wichtiger Strohhalm ist, um den Glauben an die Menschen nicht zu verlieren.
Mhm, sehr schön. Und zu guter Letzt Harald Welzer, Soziologe, mit seinem Titel Alles könnte anders sein. Er beschreibt eben sehr konkrete Zukunftsbilder eben für die unterschiedlichen Bereiche, Arbeit, Mobilität, Digitalisierung, Leben in der Stadt. Es ist auch eine vielleicht ganz schön jetzt am Schluss, weil er eben diese Gesellschaftsutopie als sehr, sehr möglich, erreichbar und greifbar auch beschreibt und dass es in Wirklichkeit alles nicht an der Alternativlosigkeit scheitert, sondern an der Fantasielosigkeit, also insofern auch hier wieder der Appell an die Einzelnen, an die sozusagen menschliche Kreativität, Lernfähigkeit und Handlungsfähigkeit auch zu glauben.
Und die Fantasie. Ja, also schließt sich der Kreis von der Schönheit des Städtebaus zur Fantasie, die wir alle brauchen, um die Lösungen für eine gute Stadt der Zukunft zu finden. Und ich glaube, gerade auch der Hinweis auf das, dass schon so viel da ist, was wir nur anders nutzen müssten, auch was Gebäude betrifft und die Innenstädte betrifft, war nochmal ein guter Hinweis. Danke für die Literaturtipps. Danke für die Zeit, die du hier dir genommen hast, während Sugar Mountain schon auf deine Rückkehr warten wird. Wir werden auf Muckbook auf jeden Fall berichten, was ihr kulturell auf die Beine stellen könnt, wie man hinkommt, was man da erleben kann. Und sind gespannt, was ihr in Zukunft noch so macht. Und vielleicht ergibt sich ja auch mal ein gemeinsames Projekt. Auch da haben wir ja schon so ein paar Ideen, vielleicht bald mehr auf Muckbook dazu. Danke, dass du da warst, Liz.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen Danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.